Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bei mir im Studio Beatrix Cipeditz. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, du bist super, Carina. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Beatrix Cipeditz, genau.
Schön, wunderbar. Wir führen heute ein Fachgespräch, weil du bist ja Expertin für das Thema Diversity. Als Unternehmerin hast du dich auf dieses Thema fokussiert. Du bist sozusagen eine Co-Pilotin, Sparring-Partnerin für die Unternehmen, die sich mit dem Thema Diversity auseinandersetzen. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Also ich nenne mich auch Co-Pilotin. Okay. Meistens wissen die Menschen nicht, wie ich mit meinem Nachnamen heiße, weil der so kompliziert ist. Aber sie wissen, du bist die Co-Pilotin. Und dann freue ich mich immer, dass mein Branding funktioniert hat. Genau. Und Diversity wirklich als Unternehmerin für Unternehmen und Organisationen, weil ich habe einen unternehmerischen Background, war lange Zeit in Unternehmen, auch in Geschäftsführungsfunktionen, kenne sozusagen, was Unternehmen leisten müssen, was Führungskräfte leisten müssen. Und das gut mit Diversity Management zu verbinden, unternehmensorientiert, wirtschaftlich, ergebnisorientiert, ist mir wichtig. Und Diversity da aus dieser manchmal doch Wohlfühlecke rauszuholen, ist mir wichtig.
Genau, da sind wir jetzt schon beim Punkt. Wir springen gleich hinein. Viele von uns kennen die soziodemografischen Daten. Das heißt, wir wissen, wie viele Menschen geboren werden, wie viele dem Arbeitsmarkt zugeführt werden können oder auch nicht. Es heißt, dass es ja nicht sehr rosig aussieht für die Wirtschaft, weil zu wenig Junge da sind. Ich persönlich hatte das Gefühl, und es widerspiegelt sich auch unter anderem in der aktuellen Deloitte-Studie zum Thema Altersdiversity, dass offenbar die Wirtschaft nicht darauf vorbereitet ist und oder aber sich noch nicht wirklich positioniert in diesem Thema. Wie siehst du das? Hast du das in deinem Umfeld auch so wahrgenommen, dass die Unternehmen noch nicht wirklich intensiv auf 50+ reflektieren?
Also ich beobachte, dass Unternehmen, entweder gehen sie ein auf Diversity generell, nicht nur Alter, sondern auch das Thema Gender Diversity, auch Menschen mit Behinderung und Ähnliches, oder sie tun es nicht. Und wenn sie es tun, da ist Alter durchaus schon ein Thema, wo man merkt, da ist ganz großes Potenzial da. Weil man auch sieht, jemand, der heute 60 zum Beispiel ist, ist ganz anders vital, leistungsfähig, steht anders im Leben, als das noch 60-Jährige vor 20 Jahren waren. Also man hat aus meiner Sicht das Potenzial schon durchaus erkannt und das Ganze beginnt jetzt schön langsam sozusagen sich zu entwickeln, in die Gänge zu kommen und das macht unglaublichen Spaß, da an dem Thema zu arbeiten.
Das kann ich mir vorstellen und es ist ja so, ich meine, dass 50+, 60+, wie auch immer, also ich darf sagen, wir, du bist ja, wie soll ich sagen, in 20 Jahren vielleicht auch so weit, egal. Aber wir als Silver Ager, Golden Ager, Babyboomer, wie auch immer, wir sind ja durch vieles schon durch. Also Kinder, Eltern, zum Teil noch ein Thema in der Care-Arbeit, aber zum Teil auch weniger. Wir sind durch, wir wohnen irgendwo, wir bewegen uns mit unserem Auto oder wie auch immer irgendwo. Wir haben viele Herausforderungen nicht mehr, wir sind entspannter. Und ich kann mir vorstellen, womöglich auch loyal. Also vielleicht sogar loyaler, weil wir nicht alle 2 Jahre den Job wechseln würden. Und ich weiß, dass wir Abkürzungen kennen. Ja? Mhm. Also wir haben ja viele Pluspunkte, oder?
So ist es. Absolut, okay. Ja. Absolut.
Sind wir uns da einig? Jetzt beschreibst du dich als Executive, Sparring-Partnerin. Da kommen die Themen vor Struktur, Klarheit, Blick auf das ganze System. Und wenn aber jetzt Altersdiversity im Unternehmen nicht so mitläuft, wo im System hakt es aus deiner Wahrnehmung am ehesten?
Also haken und merken tut man das Thema sehr an der Kultur.
Ja.
Wie sprechen die Menschen da miteinander, die Mitarbeitenden? Wie sprechen sie vor allem auch übereinander? Also da bekommt man auch, wenn man als Externe kommt, unglaublich viel mit in ganz kurzer Zeit, dass sich oft die Menschen wundern, woher wissen Sie das alles?
Aha, ja,
dass
okay.
Das bei uns so ist.
Aha. Okay, okay.
Wie haben Sie das mitbekommen? Also das ist schon mal ganz spannend. Es kracht dann manchmal in den Abläufen, in den Prozessen. Da höre ich ganz, ganz oft, aha, heutzutage ist es nicht mehr üblich. Bei uns wäre das immer gewesen, dass ich hätte um 4 das Handy abgehoben, auch wenn ich nicht mehr in der Firma bin.
Mhm.
Also dass da sehr oft dann von Jüngeren tendenziell das Handy dann einfach abgedreht wird. Da ist dann Unverständnis da, da müssen wir uns intern was ausmachen, sonst kracht es einmal bei uns.
Mhm. Ja,
also so höre ich es öfter.
Wenn wir Altersdiversity als vielleicht auch unterschätzten Wettbewerbsfaktor sehen würden. Weil du sagst ja, ich glaube, ich habe das auf der Website gelesen, Diversität ist ein zentraler Faktor im Wettbewerb um Mitarbeitende, um Kundinnen und Innovationen. Und jetzt die Frage, warum wird ausgerechnet das Alter in vielen DEI-Programmen, du erklärst uns kurz, was das dann ist, ja, trotzdem irgendwie nachrangig behandelt, obwohl ja viele über den Fachkräftemangel reden und der trotz der Wirtschaftslage im Moment schon spürbar ist.
Also vielleicht Diversity, Equity, Inclusion, wie diese Initiativen oft heißen, das sind die langen Wörter für DEI.
So
wie das oft genannt wird, genau. Und zum anderen, Alter wird nicht bewusst ausgeklammert, meiner Erfahrung nach oder in meinen Projekten, sondern wenn ein Unternehmen sagt, Diversity ist mir ein Anliegen, dann ist Alter schon mittlerweile gut in den Unternehmen angekommen. Das heißt, man hat erkannt, da ist ein Potenzial.
Okay.
Fachkräftemangel, also Alter ist ein Thema. Platz 1 ist üblicherweise nach wie vor in den Unternehmen das Thema Geschlecht, also Männer, Frauen, Vereinbarkeit ermöglichen, auch mehr Stunden arbeiten zu können, zum Beispiel mit Kindern, die man hat. Also Geschlecht ist Nummer 1. Aber dann Nummer 2 ist oft schon abhängig sehr oft von der Art der Jobs, die man überwiegenderweise hat, entweder Nationalität oder Alter, wo man sagt, da setzen wir einen Schwerpunkt. Und ich rate dazu, auch Schwerpunkte zu setzen, weil wenn man in alle Richtungen läuft, kommt man nie wo an, sondern durchaus auch Schwerpunkte zu setzen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil wir, irgendwo müssen wir Geld auch verdienen Genau, auch wenn das wahrscheinlich Maßnahmen sind, die ganz wichtig sind für die Zukunft, weil bis das alles greift, wird es auch eine gewisse Zeit der Umsetzung brauchen.
Ja.
Ich meine, um noch einmal auf diese Deloitte-Studie zurückzukommen, da ist ja unter anderem rausgekommen, dass 76% der befragten Unternehmen die 50 plus als wichtig einstufen, aber fast 60% unternehmen nichts aktiv, um die Leute zu halten, um sie ans Unternehmen zu binden. Und wo ist jetzt aus deiner Erfahrung so der Knackpunkt oder diese Bremsen, dass die Unternehmen dann nicht so in die Gänge kommen?
Also ich muss sagen, da gibt es eine klare Nummer-1-Bremse, die in den Unternehmen da ist. Das ist immer noch die Sorge, dass wenn die Person nicht performt, nicht so leistet, wie man es sich erwartet, nicht, sich nicht so integriert, dass man sie nicht mehr kündigen kann. Das ist ganz groß die Sorge da, weil es ja da im Arbeitsrecht auch gewisse Einschränkungen gibt, dass man da recht rasch in der sogenannten Sozialwidrigkeit ist, dass wenn die Person nicht in angemessener Zeit einen vergleichbaren Job findet, man sehr schwer kündigen kann. Und das ist in den Unternehmen, ist diese Sorge, beobachte ich da.
Ja. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Also das ist mir jetzt neu. Also du hast de facto als Unternehmerin eine Hürde oder eine Schwierigkeit, dich dann wieder zu verabschieden, wenn es nicht passt?
Das ist generell so, dass wenn du jemanden kündigen möchtest und die Person aufgrund von starken familiären Verpflichtungen, altersbedingt oder ähnliches, sich schwerer tut, dann einen angemessenen Job zu finden, dass es da Schwierigkeiten geben kann. Und vor dem haben die Unternehmen meiner Erfahrung nach Sorge.
Interessant, weil als Unternehmerin ist mir dieses Thema nie untergekommen. Aber vielleicht war dann die Situation eine andere.
Ja.
Okay.
Ja, was möglich, ja.
Okay.
Und eines ist natürlich, es ist jetzt in den letzten Jahren, und das wird ja auch wieder so sein, dass dieser Fachkräftemangel noch stärker zunimmt. Wir werden ja bis 2040, je nachdem, welche Studie man liest, ungefähr 500.000 Menschen haben, die am Arbeitsmarkt gebraucht werden und nicht da sein werden. Und das ist ja nicht wenig. Das ist ein wirtschaftlicher Faktor für unseren Standort, der unglaublich ist. Und wenn der Druck da ist, hier unternehmerisch zu handeln, und der wird immer stärker, ja, dann schaut man schon, wo habe ich denn noch Potenziale? Also der Druck wird weiter steigen. Und das ist ja gut auch für das Thema, weil es das Thema pushen wird.
Also zwei Zugänge dazu. Das eine, Frau Magister Draxl, Vorständin AMS, hat bei der letzten Veranstaltung Heldinnenreise gesagt, Dänemark zeigt uns, wie es geht. Sie setzen bewusst auf zwei Gruppen in der Zukunft zum Thema Fachkräfte. Und das eine sind 50+. Und das zweite, Menschen mit Migranten, Migrantinnen-Hintergrund. Also da haben wir, wie soll ich sagen, ja auch schon Best Practice-Beispiele vor uns. Und dass der Nachwuchs nicht da ist, ist seit vielen Jahren klar. Plus, und das war jetzt die zweite Geschichte eines großen Wiener Unternehmens, die gesagt haben, naja, es ist auch so, dass sich die 40-Jährigen heute anders verhalten, weil die sind eher die Jobhopper schon geworden. So nach 2 Jahren, maximal 3, wechselst du das Unternehmen. So, jetzt gehen die womöglich und die anderen sind nicht da. Das heißt, das ist ja gewaltig für die HR-Abteilungen, was da auf sie zukommt.
So ist es, dieser Gap.
Und trotzdem fehlen uns noch über weite Strecken diese bindenden Maßnahmen für die bestehenden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen 50+. Ist ja irgendwie spannend. Das heißt, wir werden schauen, wenn wir uns in 2-3 Jahren unterhalten. Wo stehen wir da? Ja, oh mein Gott.
Aber Österreich. Das sieht man, der Druck, wie es oft im Leben ist, wenn man sich auch persönlich verändern möchte oder auch als Unternehmen, der Druck muss so stark werden, dass man dann letztendlich auch handelt. Und ich glaube, da an dem Punkt werden wir sein oder sind wir schon zum Teil.
Sag, du analysierst ja, wenn du jetzt aktiv bist für ein Unternehmen, du analysierst ja die Kennzahlen und Unterlagen, also wie sehen zum Beispiel Stellenbeschreibungen aus, die Webseite, Publikationen, was tut das Unternehmen für diese Positionierung zum Thema Altersdiversity oder generell Diversity? Und gibt es so diese Red Flags oder was sind die 3 Red Flags für Ageism, wieder so ein neues Wort. Wie würdest du das übersetzen auf Deutsch?
Altersdiskriminierung. Ja, wobei Alter kann sein, Alter am oberen Spektrum, aber genauso, das dürfen wir auch nicht vergessen, Alter am unteren Spektrum. Also junge Menschen, die sagen, eigentlich, das würde ich mir schon alles zutrauen, aber sie lassen mich nicht.
Man glaubt ja nicht.
Genau, also das gibt es ja genauso. Weil wir denken jetzt natürlich primär an ältere Mitarbeitende, aber es gibt es ja bei Jungen.
Stimmt eigentlich.
Auch,
genau. Um diese Red Flags, gibt es die?
Ja, also ein großes Red Flag ist, wenn ich in Unternehmen mit dem Thema Diversity mich beschäftigen möchte und auch Unternehmen dazu anspreche. Sie dann sagen, ah, spannend, Sie machen Diversity Management. Warten Sie, da verbinde ich Sie mit unserer Marketingabteilung.
Okay.
Also da weiß ich schon, okay, in diesem Hause ist es, Klammer auf, noch Klammer zu, ein Marketing, ein PR-Thema, was ja ein Teil, ein wichtiger Teil ist, aber das kann ja bei weitem nicht alles sein.
Nein, wenn du es nur auf dem aufbaust und da ist keine Konsistenz dahinter, dann
so ist es.
Womöglich Schuss ins Knie.
Ein zweiter Punkt, den ich hier und da sehe, auch ganz schlecht, wenn in solchen Projekten, Initiativen, auch wenn Strategien entwickelt werden, wenn da keine oberen Führungskräfte eingebunden sind, keine Geschäftsführung, vielleicht auch gar keine Bereichsleitung, sondern eher so ein, das macht die HR und vielleicht unser Diversity Management.
Mhm.
Also die sollen das machen.
Mhm.
Das wird nicht klappen, weil da braucht man wirklich
Joint
Forces, Zielkraft ganz von oben. Das wird sonst nicht funktionieren. Abgeschwächte Form wäre, wenn in den einzelnen Häusern es dann heißt, da haben wir die Frau X in der Geschäftsführung, die macht das schon. Uns geht es eher nichts an, aber das macht die Frau üblicherweise. Das sieht man ganz, ganz oft.
Ich meine, es wird ja uns Frauen nachgesagt, dass wir ein besonders gutes Händchen für Menschen haben, fürs Miteinander, fürs Soziale. Würdest du das so bestätigen?
Tendenziell ja, aber das kann nicht alles sein. Also es braucht schon alle im Unternehmen.
Ja.
Ja, es braucht schon alle im Unternehmen dahinter und nicht einzelne Personen nur.
Mhm. Wenn wir uns jetzt anschauen, diese Unconscious Bias zum Thema Altersdiversity, was sind die Hauptthemen, denen du da begegnest?
Mhm. Also Unconscious Bias ist natürlich ein ganz großes Thema, auch im Bereich Diversity generell, auch im Bereich Altersdiversity. Das sind ja so unbewusste Vorurteile, die man gegenüber Menschen hat, die wir haben, Einerseits aus einem ganz einfachen Grund, weil unser Gehirn jeden Tag 10.000 Informationen verarbeiten muss und dann nimmt es einfach auch Abkürzungen aus Erfahrung,
um Energie zu sparen,
sonst würde man den Tag nicht überleben.
Genau.
Und da sind wir natürlich auch von Erfahrungen, gesellschaftlichen Prägungen einfach geprägt. Und das ist ja okay, nur es muss uns bewusst sein und wir müssen darauf achten, dass wenn wir dann Personen auswählen für bestimmte Jobs, dass die nicht schlagend werden.
Mhm.
Also, dass ich nicht immer nach dem gleichen Muster auswähle und mir vielleicht denke, weil wir jetzt beim Thema Altersdiskriminierung sind, die Personen sind schon 50 plus, die sind nicht mehr so leistungsfähig, die werden vielleicht öfter krank. Das sind all diese Vorurteile, die es da gibt.
Die lernen nicht mehr dazu. Es ist kompliziert lernen, wenn man älter ist. Und da gibt es ja, eine Menge.
Genau. Okay. Also da muss man speziell beim Rekrutieren sehr aufpassen, was sind meine unbewussten Vorurteile und wie schaffe ich es, dass ich diese außen vor lasse und nicht einfach eine Bauchentscheidung treffe, sondern die beste Person für diesen Job nehme.
Weißt du, was ich mal neulich gedacht habe, was vielleicht auch sein könnte? Aus meiner Perspektive ist es so, dass ich glaube, dass viele in bestimmten wichtigen Positionen so 40 plus jetzt sind, ja, und die halt Entscheidungen treffen können. Und es sind ja nicht alle sehr zufrieden mit denen, wie sie erzogen worden sind, wenn es um die Eltern geht und jeder hat so irgendwas im Kopf, was vielleicht nicht ganz so toll gelaufen ist. Und jetzt geht es darum, genau so eine Altersgruppe anzustellen. Glaubst du, kann da so ein bisschen below the line auch etwas mitschwingen? Sind es jetzt wirklich die ich da fördern möchte und die ich mir ins Unternehmen holen möchte?
Also es kann immer etwas mitschwingen, so sind wir Menschen, ja, in alle Richtungen. Aber genau das gilt es auszuschalten, mhm. Weil wenn ich so aus dem Bauch heraus oder aus irgendwelchen Erfahrungen heraus immer die Entscheidungen treffe, werden immer die gleichen Entscheidungen rauskommen. Also genau um das geht's. Und da empfehle ich oft in der Praxis zum Beispiel solche Gespräche zu zweit zu führen,
mhm.
Damit nicht eine Person allein hier ihre Muster sozusagen einschließen lässt oder auslebt oder auch nach Leitfäden vorzugehen, die ich im Vorfeld ausarbeite. Also was sind objektiv meine Kriterien, auf die ich achte? Und dass ich die dann bewerte, dass ich rauskomme aus diesen unbewussten Mustern, die ich oft vielleicht gar nicht kenne von mir oder die mir nicht bewusst sind.
Und ist es so zu verstehen, genau das machst du dann, dass du solche Leitfäden entwickelst? Oder was sind die, weiß ich nicht, die ersten drei Dinge, die du dann tust?
Mhm. Also je nachdem, wo das Unternehmen steht, wenn das Unternehmen sagt, wir wollen uns grundsätzlich einmal unser Diversity Management ansehen, Statusbestimmung, dann Weiterentwicklung, Implementierung, mache ich zuerst immer ein Commitment-Gespräch mit der Geschäftsführung. Einfach um zu hören, was erwartet man sich, wo will man hin, was will man, auch was will man nicht.
Mhm.
Also ich lasse schon bewusst Raum und stelle die Frage, was wollen Sie hier auf keinen Fall haben? Ich finde das ganz wichtig, vor allem bei diesem Thema, das in vielen Bereichen sehr auch emotionalisiert, dass man Raum hat zu sagen, was möchte ich nicht.
Mhm.
Und dann kommt oft ein Self-Assessment, dass man schaut, wo steht man in den einzelnen Bereichen, in der Personalentwicklung, im Recruiting, in der Strategieentwicklung, in der Kommunikation. Und dann in einer Strategie-Session eine Strategie zu entwickeln, wo will man Schwerpunkte setzen und dann gemeinsam mit den Mitarbeitenden, wichtig auf eine breite Basis stellen, Maßnahmen zu entwickeln, die man dann sukzessive im Unternehmen implementiert.
Und gibt es dann auch solche Maßnahmen, wie dass man ganz bewusst vielleicht auch jüngere Mitarbeitende im Unternehmen mit dieser Zielgruppe in Teams zusammenspannt? Weil ich denke mal, das muss, wenn die halbwegs miteinander können, dann gibt es wahrscheinlich sensationelle Ergebnisse,
absolut.
Oder?
Absolut. Also das ist der Kernfaktor, dass man diese abstrakte Gruppe, die Jüngeren oder die Älteren, wer ist das?
Ja.
Dass man denen ein Gesicht gibt.
Also wenn man es nicht.
weil wenn man dann sagt, der Fritz im Unternehmen, der ist ja 60, der ist eigentlich leiwand.
Ja,
dann bekommt jemand Älterer oder die Sandra, die 22-jährige junge Lady, sehr, sehr engagiert, clever, da merkt man plötzlich, die sind eigentlich coole Menschen, die sich genauso wie ich fürs Unternehmen einsetzen, von denen ich was lernen kann. Also so Mentorings, wo man es zu zweit voneinander lernt, sind extrem wertvoll. Das ist eines der besten Mittel, im Rahmen von Mentorings voneinander zu lernen.
Weil das muss ich schon auch sagen als Unternehmerin, und das bin ich jetzt auch schon 30 Jahre, wenn Jüngere, und es waren immer Jüngere eingebunden, da sind, die haben immer irgendwas mitgebracht.
Absolut.
Die haben was mitgebracht, was ich halt nicht kannte. Und natürlich gab es vielleicht, könnte man sagen, manchmal einen Spontanreflex, das will ich jetzt nicht verändern, weil dieses IT-Tool kenne ich ja schon 20 Jahre und jetzt muss ich mich da umstellen und so weiter. Aber wenn man das dann doch angeschaut, und es war nicht nur einmal der Fall, wo ich mir dachte, boah, das ist ja viel cooler oder also im Sinne von effizienter oder keine Ahnung, irgendwas.
Aber
ja,
du warst offen dafür. Du hast die Möglichkeit gegeben, dir das anzuschauen, das auszuprobieren, und um das geht's. Auch als Unternehmen Räume zu öffnen, wo sich jüngere, ältere, erfahrene, junge, dynamische Leute austauschen können, man voneinander lernen kann und die Sichtweisen teilen kann.
Ich meine, da, wo ich nicht so weitergekommen bin zum Teil, nämlich dann, was das Feeling betrifft, wenn Vorschläge gekommen sind, und in Wahrheit haben wir das alles schon gemacht gehabt. Und jetzt will es natürlich auch nicht frustrieren und jedes Mal sagen, ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Aber so war es halt auch. Also jetzt war das dann schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Drahtseilakt. Einfach die Wertschätzung, dass Ideen geliefert werden, weil Unternehmerinnen, Unternehmer leben ja auch von Ideen und brauchen Innovationen. Und aber doch zu sagen, hey, hatten wir schon. Gibt es da irgendeinen Input von deiner Seite oder was würdest du mitgeben?
Kann sein, dass es dann schon gab. Ich kenne es in Unternehmen Fuck-Up-Night-ähnliche Settings, wo Erfahrene dann erzählen, wie hat man es in dem Projekt gemacht? Warum ist es eben gescheitert? Warum ist es im anderen Projekt nicht gescheitert? Also, dass man so voneinander lernt. Und das andere ist, habe ich auch schon oft erlebt in Unternehmen, es hat vielleicht etwas vor 10 Jahren nicht funktioniert, weil es der falsche Zeitpunkt
Richtig,
war.
Richtig, das stimmt.
Das kann durchaus sein, dass es jetzt passt. Mhm. Und ich habe oft schon Konzepte erlebt, die aus den Schubladen geholt wurden und dann umgesetzt wurden.
Du, ich hätte so ungefähr 30 Schubladen. Großartige Ideen.
Hebt aber Ideen gut auf.
Ja, ich bin oft ein bisschen früh dran gewesen. Also da gäbe es noch was zu besprechen. Ja. Okay, gut. Normalerweise frage ich meinen Studiogast immer zum Ende oder meistens, so gibt es so einen Tipp für Menschen, die sich beruflich verändern wollen in Richtung 50+. Dich würde ich jetzt fragen, den Tipp für Firmen, die sich verändern wollen in Richtung sich selbst aufstellen und Employer Branding. Hurra, wir nehmen auch 50+.
Mhm. Also ich würde mal den Auswahlprozess mir sehr genau anschauen. Wie wird da ausgewählt? Wie wird entschieden? Wer ist da involviert? Um eben nicht diese Bauchentscheidungen wieder zu haben, sondern da wirklich nach objektiven Kriterien vorzugehen. Mhm. Das ist einmal das eine. Das andere ist das Thema Bildsprache, also alles, was ich nach außen zeige, aber auch nach innen. Mhm. Wenn ich zeige, bei mir ist das Thema Altersdiversity ein willkommenes, ein lebendiges, zeige ich es nach außen, aber ich mache es auch nach innen zum Thema. Also das, was Menschen sehen, das wird zur Normalität mehr oder weniger. Und das dritte ist, auch dieses Miteinander, über das wir heute schon gesprochen haben, noch stärker zu fördern. Weil es hilft mir dann nichts, wenn ich dann eine Durchmischung habe, mit der die Menschen nicht umgehen können. Also ich muss die schon auch als Unternehmen dem Raum geben, das fördern, unterstützen. Weil ich erlebe in ganz vielen Unternehmen, dass dann jemand von den Älteren und von den Jüngeren, die werden Freunde und merken, so zwider ist der oder die gar nicht.
Nein, weil wir sind die Netten eigentlich. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Beatrix, großartig.
Sehr gern.
Noch eine Frage an dich. Hast du schon deine Berufung gefunden?
Also ich habe das Glück, jetzt bin ich 47, dass ich immer die Jobs machen konnte, die mir Spaß gemacht haben und ich immer große Freude an dem hatte, was ich mache. So ist es auch jetzt. Ich genieße das. Ich habe Freude am Tun, ich habe Freude am Gestalten und bin da ganz im Moment.
Wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, das eine oder andere hat euch auch interessiert, beflügelt, vor allem die Unternehmer, Unternehmerinnen unter euch. Setzen wir auf ein gutes Miteinander. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Beatrix. Alles, alles Gute für dich weiterhin.
Dankeschön, liebe Carina, für die Einladung.
Sehr gern. Ciao, ciao.